SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, herzlich willkommen und grüß Gott, Christian Petzold.
Guten Tag und grüß Gott.
Herr Petzold, Sie spielen die Hauptrolle im Doku-Drama Baden gegen Württemberg. Der Film erzählt die Geschichte der Entstehung von Baden-Württemberg, so wie wir es heute kennen. Und Sie waren just mit dem Film auf einer kleinen Kinotournee im Land unterwegs in den letzten Tagen. Da gab es Voraufführungen, zum Beispiel in Achern, Walderstadt, Kenzingen oder heute Abend gehen Sie dann auch nach Mühlacker. Wie sind Ihnen die Menschen in Baden-Württemberg da aktuell begegnet?
Diese Kinotour ist unheimlich spannend, weil wir in den unterschiedlichsten Städten unterschiedlichste Leute getroffen haben, die alle von dem Film sehr begeistert waren. Mhm. Wir hatten überall sehr interessante Gespräche nach der Filmaufführung und die meisten Leute haben gesagt, dass sie unendlich viele Dinge, unendlich ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber sehr viele Dinge zum ersten Mal gehört haben, dass sie unheimlich verblüfft waren, wie diese ganze Einigung von Baden-Württemberg zustande gekommen ist.
Darum kümmert sich ja der Film auch historisch, das nochmal einzuordnen. Was waren denn dann so die Themen? Es gab ja immer Gespräche nach den Vorführungen. Was waren die Themen, die wichtig waren für die Menschen? Was hat man ihnen da so entgegnet?
Es waren immer sehr unterschiedliche Themen. Also was ein ganz wichtiges Thema war, war die Heimatvertriebenenfrage, parallel zur Flüchtlingsfrage im Moment. Das war die Frauenfrage. Was sehr wichtig war, waren eben die Auseinandersetzungen zwischen Baden und Württemberg. Ja, und natürlich die Frage, wie ist das alles zustande gekommen? Und wir haben über viele Dinge auch immer geredet, auch über eine längere Geschichte von Baden und Württemberg. Es gab dann in der Tat auch, vor allem im Badischen, ab und zu wenige, aber dann doch sehr intensive Formulierungen von Vorurteilen gegen Stuttgart.
Jetzt haben Sie ganz viel genannt, was der Film historisch auch beleuchtet. Gerade die Frauenfrage spielt im Film eine wichtige Rolle. Wir gehen jetzt aber mal auf diese Baden gegen Württemberg-Geschichte ganz kurz ein. Es ist ja jetzt ganz kurz vor dem Landesgeburtstag, 70 Jahre, eigentlich formell am 25. April ist es soweit. Und die Stimmung zwischen Badenern und Württembergern ist, hört man ja häufig, nicht nur im Fußball, irgendwie immer noch nicht gut. Da gibt es zum Beispiel die badischen neuesten Nachrichten, die haben letzte Woche darüber berichtet, dass bei der Feier des Landtags in Bezug auf den 70-jährige Landesjubiläum, dann am letzten Aprilwochenende der Schwäbische Heimatbund eingeladen ist, aber die Landesvereinigung Baden in Europa ist nicht eingeladen. Das hat wieder für Verstimmung gesorgt. Ist das so was, was man eigentlich vermeiden sollte heutzutage?
Ich finde es insgesamt schon immer relativ lächerlich, diese Auseinandersetzung zwischen Baden und Württemberg. Lächerlich ist auch der richtige Ausdruck. Ich mag die Witze, die man übereinander macht. Das zeigt eine entspannte Geschichte im Großen Ganzen. Aber es gibt eben auch noch aus ganz alten Zeiten die Vorurteile, vor allem der Badener gegen Württemberger. Württemberger haben auch gegen die Badener Vorurteile, aber die sind nicht so massiv.
Herr Petzold, der Film erzählt ja aus historischen Gründen, wie der Südweststaat Baden-Württemberg im Grunde gegen den Willen der Badener, zumindest der Südbadener, entstand. Wäre es da nach 70 Jahren nicht jetzt auch mal an der Zeit, eher die Gemeinsamkeiten zwischen Badenern und Württembergern zu betonen als die Unterschiede?
Ich denke, das war schon damals Zeit. Aber es war tatsächlich in der Tat so, dass durch die merkwürdige Entstehung von drei Ländern im Gebiet des Südweststaats durch die Besatzungsmächte ganz komische Grenzen gezogen worden waren. Es gab einen Staat, der war Nordwürttemberg, Nordbaden. Es gab einen Staat, das war Südwürttemberg, Hohenzollern. Und es gab einen Staat, das war der Staat Baden und der war eigentlich nur Südbaden. Von den Alliierten gab es die Auflage durch die Frankfurter Dokumente von 1948, dass in Zukunft ein deutscher Bundesstaat entstehen sollte mit annähernd gleich großen Ländern. In der Folge war auch, dass aus dem Südwesten ein Staat werden sollte. Es war dann aber auch drin, dass das über den Volkswillen gemacht werden soll.
Das hat zu der ersten Abstimmung in der Geschichte der Bundesrepublik, zur ersten Volksabstimmung dann geführt, 1952.
Ja, und da war die Voraussetzung, dass die drei Länder einstimmig das beschließen. Da war jetzt aber so, dass Südbaden sich ganz grundsätzlich dagegen gewehrt hat, weil die gesagt haben, wir lassen uns nicht von Stuttgart unser Land kaputt machen. Da war der Begriff Heimat ungeheuer wichtig. Also wurde ein neuer Weg gesucht und die Schlitzohrigkeit von Reinhold Meyer ist darauf verfallen, dass man nicht drei Abstimmungsbezirke macht, sondern vier. Nach dem Motto, wenn Nordwürttemberg und Südwürttemberg getrennt sind, dann sollten doch auch Nordbaden und Südbaden getrennt sein.
Damit hat man die Südbadener damals überstimmt. War das eigentlich ein Trick? Muss man das heutzutage so einordnen? Weil ja auch das Bundesverfassungsgericht ja später diese Abstimmung für rechtswidrig erklärt hat.
Ja, das ist 1956, gab es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, dass da eine neue Abstimmung in Gesamtbaden nochmal folgen muss. Die ist durch irgendwelche Tricks, ich weiß nicht, welche Art sie waren, aber Aussitzen ist ja eine berühmte politische Taktik, erst 1970 erfolgt. Damals war ein Badener Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der hatte auch eine ganze Reihe badische Minister. Es war inzwischen schon eine Erfolgsgeschichte Baden-Württemberg. Und gleichzeitig, das habe ich in Aachen erfahren, haben diejenigen, die für den Südweststaat waren, die Badener, die hatten unendlich vieles Werbematerial gratis von Burda zur Verfügung bekommen, während die Südbadener oder die Altbadener ziemlich wenig Material hatten. Diese Abstimmung ist damals zu 80% ausgegangen für den Südweststaat.
Wir hatten vorhin den Heimatbegriff angesprochen, Herr Petzold. Der ist ja heute auch wieder aktuell geworden. War es eigentlich immer, wurde immer wieder gekapert von unterschiedlichsten Bewegungen in der deutschen Geschichte. Ist ja auch ein sehr deutscher Begriff. Ist das heute wieder ein Gefühl, wenn Sie jetzt nochmal an Ihre Kinobesucher der letzten 10 Tage denken, der heute wieder eine verstärkte Rolle spielt, auch in Zeiten von Krieg und Vertreibung?
Also ich habe mit meiner Meinung, dass Heimat was ganz Subjektives ist und dass man das nicht bestimmen kann, was eigentlich Heimat ist, immer beim Publikum offene Türen eingerannt, muss ich sagen. Und es gibt in dem Film auch einen sehr guten Ausspruch von Reinhold Meyer, der zu Leo Wohleb sagt, wer mit der Heimat Politik macht, missbraucht sie. Hm. Und für mich persönlich ist es auch so, es gibt viele Leute, die tatsächlich die Heimat missbrauchen, indem sie genau sagen, was Heimat ist und wie man sich in der Heimat zu verhalten habe. Das empfinde ich als eine große Unfreiheit. Ich habe selber ein sehr starkes Heimatgefühl, aber ich habe mit denen, die wissen, was Heimat ist, überhaupt nichts zu tun.
Herr Petzold, man kann ja eigentlich mit Fug und Recht sagen, Sie sind ja ein Schwabe, auch geborener Schwabe, sind in Tübingen geboren. Was wird das Bundesland Baden-Württemberg, fusioniert oder nicht fusioniert, heute für Sie aus?
Für mich ist Baden-Württemberg ein unheimlich schöner Staat, weil er tatsächlich viele verschiedene Lebensweisen beinhaltet und auch eigentlich alle davon profitieren. Ich finde das unheimlich schön. Wir haben das schon sehr früh gemacht als Familie. Wir sind dann, ich stamme aus Nagold und wir sind dann immer über der Knie bis ins Badische runtergefahren, um gut zu leben und unseren Wein zu kaufen oder auch sogar noch nach Straßburg. Und ich finde das eben unheimlich schön, dass wir da gegenseitig von verschiedenen Dingen profitieren. Und für mich selber ist Heimat eigentlich so ziemlich der ganze Südwesten, einschließlich Elsass, einschließlich Südpfalz. Da fühle ich mich zu Hause.
Sehr progressiver Blick auf Heimat. Wir sind ja jetzt auch bei 70 Jahren ein Landesjubiläum und da können Sie ja noch als Zeitzeuge, ich darf erwähnen, Sie waren zu der Zeit 1952 schon auf der Welt. Haben Sie da eigene Erinnerungen an die Zeit, an die Stimmung im Land, wie es damals war?
Ich habe nur eben Stimmungserinnerungen. Ich war damals 8 Jahre alt. Ich weiß nur zum Beispiel, dass es bei uns eine Nachbarin gab, die den Namen Wohleb ausgesprochen hat, als ob's der Gott sei bei uns sei. Und das war für unsere Familie lächerlich, wie wir auch, wie gesagt, die ganze Geschichte, den Kampf zwischen Baden und Württemberg lächerlich fanden.
Vorhin haben Sie von Pietismus gesprochen, der vor allem im Schwäbischen, im Württembergischen beheimatet ist, Ihrer Meinung nach. Ich glaube, Sie sind damals dann auch irgendwann weggegangen, vielleicht auch um diesem Pietismus zu entfliehen?
Ja.
Wohin ging's
für Sie? Ich habe dann in Berlin studiert und habe dann in Berlin, also war an der Universität und habe nebenher mein Schauspielstudium gemacht, das ich mir dann durch Geige und Bratsche spielen im SFB-Tanzorchester und im Theater des Westens finanziert habe.
Schauspieler war der Berufswunsch von Anfang an?
Mein erster intensiver Berufswunsch war, Geiger zu werden. Und das durfte ich nicht, weil damals mein Vater, der sowohl mein Vater als auch mein Geigenlehrer war, mir nicht die Unterschrift gegeben hat für den Antrag zur Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule.
Und die war damals aber notwendig?
Die war damals notwendig. Genauso wie damals notwendig war, wenn eine Frau arbeiten wollte, dass der Mann zustimmte.
Ihr Vater, der Ihnen die Unterschrift für das Musikstudium verwehrt hat damals, ist Berliner. Sie sind aber im Schwäbischen aufgewachsen, bezeichnen sich eigentlich auch als Schwabe, spielen auch häufig Schwaben oder schwäbische Rollen. Was bekommt man da mit einem Berliner Vater in einer schwäbischen Umgebung von zu Hause mit?
Also das Verhältnis meines Vaters zu Schwaben war die, dass er immer wieder versucht hat, Schwäbisch zu sprechen und das war peinlich.
Ja, also der war nicht mal neig geschmeckt?
Nein, der hat eben meine Mutter im Krieg kennengelernt. Die waren beide in Lothringen. Meine Mutter war Lehrerin in Lothringen. Mein Vater war Soldat dort und die haben dann geheiratet. Und mein Vater ist eben nach dem Krieg ins Schwäbische gezogen zu meiner Mutter, weil Berlin einfach sehr schwierig war. Und das war für uns...
Aufgrund der Teilung war Berlin schwierig?
Nein, überhaupt, weil Berlin sehr, aufgrund der Teilung, auf der Besatzung und weiß ich was alles, Ernährung und alle möglichen Sachen. Und meine Mutter kommt von einem Kleinbauernhof in Göttelfänger, Kreis Horb war das damals. Und wir haben zuerst in diesem Göttelfingen gewohnt und sind dann nach Nagold gezogen, was 8 Kilometer entfernt war. Und wir haben nie Hunger gelitten, wie viele, viele, viele andere in dieser Zeit, weil wir natürlich immer wieder auch beim Ernten auf dem Bauernhof mitgeholfen haben und dann unser Mehl, unsere Eier, unsere Butter und Milch und sowas mit nach Hause genommen haben. Das war ganz toll.
Sie sind trotz der guten Versorgung hier in Nagold, sind Sie dann aber nach Berlin aufgebrochen, dort dann auf die Bühne gekommen. Sie haben dort Ihre Schauspielausbildung gemacht. Das schafft sicherlich eine Verbindung zu so einer Stadt. Sie sind aber auch sonst sehr viel rumgekommen. Also haben ja wirklich überall gelebt.
Ja, ich bin im ganzen deutschen Sprachraum rumgekommen. Mein erstes Festengagement war in Wilhelmshaven. Vorher habe ich an der Schaubühne am Hallischen Ufer eine kleine Rolle gespielt gehabt in Berlin. Dann war ich unterwegs, wirklich im ganzen deutschen Sprachraum, in kleinen Theatern, in großen Theatern, ich sage mal Essen, Göttingen, Landshut, in Zürich, dann war ich in Bern, Innsbruck, am Theater in der Josefstadt in Wien und.
Viel rumgekommen sind Sie auch privat und Sie sprechen ja auch unheimlich viele Sprachen. Also wenn man mal in Ihr Portfolio reinschaut, dann findet man da also Französisch, Portugiesisch, Italienisch deshalb, weil Sie vielleicht auch privat da gut rumgekommen sind. Da waren Sie in Rom für einige Jahre und haben da gelebt. Wie ging es Ihnen bei den Römern?
Ich war verheiratet mit einer Bühnenbildnerin, die, und da hatten wir dann in der Pfalz ein kleines Winzerhaus, und meine Frau ist damals leider an Krebs verstorben, und dann habe ich meine aktuelle Liebe in Rom kennengelernt.
Mit der Sie jetzt aber gar nicht mehr in Rom leben, sondern in
Wien. Ich lebe jetzt in Wien. Ja.
Trotzdem haben Sie immer wieder die schwäbischen Rollen gerne angenommen. Wenn ich jetzt an die Bienste-Tatorte denke, Soko, Stuttgart. Ist das was, was irgendwie als Schwabe immer wieder auf einen zurückfällt? Hat Sie das eingeengt oder haben Sie das gerne gemacht?
Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe mich immer mit der schwäbisch-württembergischen Geschichte auseinandergesetzt. Ich habe mich sehr für den Bauernkrieg interessiert. Ich habe mich für die Befreiungsbewegungen im Südwesten sehr stark interessiert.
Wie geben Sie denn den Schwaben, wenn Sie den spielen? Machen Sie das so richtig gallig oder versuchen Sie, den weltläufigen Schwaben zu machen?
Also ich komme immer auf die Rolle an, die ich habe. Die Schwaben sind auch wie alle Leute sehr unterschiedlich. Ich versuche aber immer nicht so eine billige Oberfläche zu machen, sondern wirklich die Hintergründigkeit auch der Schwaben und die Widersprüchlichkeit der Schwaben zu zeigen, egal in welcher Rolle.
Sie hatten neulich in Stuttgart bei der Vorführung des Films eine Begegnung mit einem jungen Mann, von der ich gelesen habe, der Sie dann gefragt hat nach dem Film, was denn dieser Film jetzt den jungen Leuten bringen soll. Was haben Sie dem entgegnet?
Nein, er hat nicht gefragt, was er bringen soll, sondern was habe ich davon?
Und was
als junger Mann. Und da habe ich ihm gesagt, das müssen Sie schon selber wissen.
Scheinbar sieht er ja die Gefahr, der junge Mann, dass dieser Film junge Leute nicht ansprechen könnte. Was würden Sie dazu sagen? Er behandelt ja eine Materie, die schon eine ganze Weile her ist, 70 Jahre.
Also in meiner Erfahrung durch diese Kinotour ist die, dass die jungen Leute sehr begeistert sind von dem Film und sagen, das hat ihnen sehr viel gebracht. Eben weil der Film auch in seiner Mischung von Dokumenten, von Geschichtswissenschaftlern, von dem Thema Flüchtlinge, von dem Thema Frauenunterdrückung, von dem Thema weiße Männer machen Politik sehr aktuell auf der einen Seite, ist auf der anderen Seite auch äußerst informativ. Ich finde, der Regisseur hat es so toll gemacht, dass der Film einen so tollen Rhythmus hat und so sehr auch an die Emotionen geht, ohne dass er kitschig ist, er ist in keiner Sekunde kitschig, dass das einfach ein, wie ich erlebt habe, eigentlich für jeden Zuschauer ein großer Gewinn ist.
Der Regisseur, von dem Sie sprechen, Andreas Köller, ist ja gerade auch selber Mitte 30, verjüngt vielleicht auch durch seine eigene Perspektive den Film. Haben Sie das ein bisschen so empfunden auch?
Ja, ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine Verjüngung oder sowas, sondern er hat es aus einer jungen Perspektive auch erzählt natürlich. Und aus einer sehr emotionalen, sehr engagierten Perspektive. Und das macht daraus eben einen sehr spannenden Film, auch für alle jungen Leute, wie ich erlebt habe, nicht wie ich behaupte.
Der ja dann auf diese Volksabstimmung hinarbeitet. Am Ende kommt es zu einer bestimmten Wendung, die der Film nimmt, der uns als Zuschauerinnen und Zuschauer erklärt, wie es denn zur Entstehung des Südweststaates kam. Andreas Köller, der Regisseur, streut ganz gezielt da Archivaufnahmen ein in die fiktiven Szenen. Da gibt es Historikerinnen und Historiker, die die Szenen auch dann einordnen aus der heutigen Sicht. Tut das dem Film aus Ihrer Sicht gut oder hätten Sie jetzt aus der Schauspielersicht gesagt, nee, das wäre mir lieber, wenn es ein rein fiktives Stück wäre?
Also wenn ich an mein Geld denke, natürlich. Aber ich bewundere das an dem jungen Regisseur wirklich sehr stark. Und die Leute gehen wirklich sehr emotional daraus.
Im Film wird die damalige Rolle der Frauen anhand des Stuttgarter Frauenfunks dargestellt. Ist das hinkonstruiert geschichtlich oder kommt der Film da aus Ihrer Sicht einer historischen Verpflichtung nach?
Der kommt da sehr wohl einer historischen Verpflichtung nach und es ist auch ein sehr guter Griff des Regisseurs, das mit reinzubringen in diesen Film, weil da dann auch sehr deutlich wird, wie die Unterschiede zwischen Männern und Frauen tatsächlich sind. Der Frauenfunk fängt erstmal an, da sind zwei Redakteurinnen, eine ältere und ihre Tochter eine jüngere Redakteurin, denn die den Frauenfunk machen. Und der Frauenfunk fängt eigentlich damit an, dass er nur den Frauen Tipps gibt, wie sie ihre Männer besser ernähren, mit aus nichts ein gutes Mahl machen und wie sie ihr Haushalt machen. Und die Jüngere, die besteht darauf, wir kriegen Demokratie, wir müssen unsere Frauen auch politisch begleiten. Es wird sehr deutlich gezeigt in Dokumentaraufnahmen, wie die Frauen das Land aufgebaut haben, wie die Frauen gelitten haben unter der Besatzung und wie dann gleichzeitig eigentlich die Männer zum Beispiel auf dem Hohen Neuffen eine große Konferenz machen, wo sie ordentlich trinken, ordentlich essen und denken, sie machen die verantwortungsvolle Arbeit, während die Frauen halt das Normale machen.
Also die große Politik durch die vorwiegend älteren Herren gemacht und die Damen, die damals eigentlich das tägliche Leben gemanagt haben. Interessant in dem Zusammenhang, wenn man sich mal anguckt, Baden-Württemberg damals und heute, zum Beispiel laut Statistischem Bundesamt, dass der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern 1952 bis heute zwar halbiert werden konnte, von 40% auf 20%, aber immer noch bei satten 20,7% liegt. Haben wir eigentlich uns gar nicht so sehr entwickelt in den letzten 70 Jahren?
Ja, durch Gendern kriegt man diese 20,7% nicht weg.
Wie kriegt man sie denn weg, Ihrer Meinung nach?
Nein, ich denke schon, dass da zwar einiges passiert ist, aber dass da noch viel passieren muss. Und wenn man überlegt, dass es 70 Jahre gedauert hat, um den Unterschied nur zu halbieren, dann ist es schon noch eine ganz ordentliche Aufgabe, die vor uns liegt. Und nicht nur vor den Frauen, sondern auch vor den Männern und auch vor den Männern in den Gewerkschaften.
Auch interessant in dem Zusammenhang, damals 1952 haben in Baden-Württemberg unter 1% Menschen mit Migrationshintergrund gelebt. Das hat sich heute doch stark verändert. Auch schon damals kamen ja über 1 Million Vertriebene aus den Gebieten, die also im Krieg verloren gegangen waren. Dann auch unter anderem nach Baden-Württemberg. In den 60er Jahren kamen die sogenannten Gastarbeiter. Heute leben über 250.000 zum Beispiel Türkinnen und Türken. Hat das Ihrer Meinung nach das Bundesland bereichert, wenn man jetzt die 70 Jahre mal zurückblickt? Sie haben es ja eigentlich über die 70 Jahre auch in der Entwicklung nachverfolgen können.
Ja, natürlich hat es das Land bereichert. Wo wären wir heute, wenn wir nicht die Leute gehabt hätten? Unsere Wirtschaft wäre ganz klein geblieben. Was ich noch wichtig finde, ist, dass interessanterweise damals, was ich ja auch erlebt habe, die Leute, die da gekommen sind, die wir aufnehmen mussten, wo wir uns dagegen gewehrt haben, oder ja, dass das ja keine Leute mit Migrationshintergrund waren, sondern dass das Leute aus unserem Kulturkreis, aus unserem Sprachkreis waren. Das waren alles deutsch sprechende Leute, selbst die Donauschwaben, die gekommen sind, die sind wieder aus den Donauländern gekommen, um hier zu leben.
Und sehen Sie da Parallelen zu, wie wir mit Migration heute umgehen?
Ja, sehr stark.
Das heißt, der Migrationshintergrund oder woher die Leute kommen, spielt in Ihren Augen eigentlich gar keine große Rolle für die Akzeptanz?
Bei uns? Ja. Doch. Ich finde das unheimlich gut, dass wir die ukrainischen Flüchtlinge so aufnehmen, wie wir sie aufnehmen. Es zeigt uns, dass wir es anderen Leuten, die aus Kriegsgebieten kommen, mit denen es auch so machen könnten.
Herr Petzold, was war für Sie der Reiz an dieser Figur?
Der Reiz an dieser Figur war erstmal natürlich sowieso erster Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und dann auch mein Interesse an der Geschichte. Ich habe dann auch sehr viel über diese Figur recherchiert oder über diesen Mann recherchiert, der eine sehr interessante Biografie auch hatte. Reinhold Maier war liberaler Politiker, Wirtschaftsliberaler, der schon Reichstagsabgeordneter vor 33 war und mit damals auch Theodor Heuss in einer Fraktion war. Da entsteht das erste Fragezeichen, was seine Person angeht.
Sie sprechen jetzt von den Ermächtigungsgesetzen 1933, denen er damals zugestimmt hat, wo er seine Fraktion auch hindrängen musste oder gedrängt hat, denen zuzustimmen.
Nicht alleine, aber er hat die dahin gedrängt und zum Beispiel gegen Theodor Heuss. Und sie haben dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Die zweite Geschichte ist, er war mit einer Jüdin verheiratet, hatte auch Kinder mit der. Die Nazis haben von ihm verlangt, dass er sich scheiden lässt. Und Reinhold Meyer, der ein großer Praktiker war und nicht unbedingt große moralische Vorstellungen hatte, denen er genau folgte, hat es praktisch dahingehend gelöst, diese Frage, dass er sich von seiner Frau pro forma hat scheiden lassen, aber gleichzeitig seine Frau und seine Familie über die Schweiz nach England in Sicherheit gebracht hat, wo die überlebt haben, wo nicht das Problem war, dass sie dann ins KZ oder nach Auschwitz gar gekommen ist. Und er hat sie 1946, als seine Frau zurückgekommen ist, wieder geheiratet. Das ist eine ganz typische Haltung von Reinhold Meyer.
Die Besatzungsmächte haben nach dem Krieg ihn für unbelastet erklärt. Also er war dann in der geschichtlichen Darstellung kein Nazi. Das war sicherlich eine Voraussetzung, damit er Ministerpräsident werden konnte. Sie haben sich jetzt sehr mit der Person auseinandergesetzt, haben viel recherchiert, um ihre Rolle da zu spielen. Wie würden Sie ihn jetzt persönlich einordnen, seine Bedeutung jetzt auch historisch? Er war ja später auch noch Bundesvorsitzender der FDP, wahrscheinlich der einzige Nicht-CDU-Ministerpräsident, dann auch für eine ganze Weile, denn ab 1954 kam dann Gebhard Müller und dann blieb das Bundesland in CDU-Hand für eine ganze Weile, bis 2011.
Ja, Reinhold Meyer war natürlich letztlich der haupttreibende Faktor in der Gründung von Baden-Württemberg. Wirtschaftsliberaler, das finde ich sehr wichtig auch, der auch die Amerikaner im Rücken hatte, also die ihm den Rücken gestärkt haben, und der mit der Schlitzohrigkeit plötzlich aus 3 Abstimmungsbezirken 4 Abstimmungsbezirke zu machen, dafür gesorgt hat, dass tatsächlich Baden-Württemberg gegründet werden konnte, und zwar durch den Volkswillen. Da ist es ja eine sehr fragwürdige Geschichte, wie er diese Länder aufgeteilt hat.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken, denn der Film schaut in die Vergangenheit vor 70 Jahren, wie das Bundesland Baden-Württemberg entstanden ist. Gehen wir noch mal 30 Jahre nach vorne, dann haben wir 2052, dann feiern wir 100. Landesjubiläum. Was meinen Sie, sind wir mal ein bisschen prophetisch? Werden wir dann den Konflikt Badener gegen Württemberger beigelegt haben?
Ich hoffe, dass er nur noch in Witzen vorkommt. Aber ob wir ihn beigelegt haben, weiß ich nicht. Wir hätten auch nie gedacht, dass Impfgegner plötzlich so stark werden. Also da weiß man nie, wie weit dann irgendwelche Vorurteile wieder gerne aufgegriffen werden, um eigene Süppchen zu kochen.
Das ist ein Punkt, den Sie ansprechen, denn in vielerlei Hinsicht haben wir ja geglaubt, viele Dinge schon überwunden zu haben, auch hier in Europa, sind jetzt wieder in einer Zeit, in der Krieg, Flucht, Vertreibung eine Rolle spielen. Sind Sie da optimistisch, auch für die nächste Zeit? Oder glauben Sie, dass wir mehr Konflikte wieder haben werden, auch in unmittelbarer Nähe?
Ich bin im Moment sehr verzweifelt, weil am liebsten würde ich eine Bombe auf Putin schmeißen, was idiotisch ist, was auch gar nicht funktioniert und was nicht geht.
Aber Sie nehmen mir das vorweg, ich hätte es sonst sagen müssen.
Genau, das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit wirklich kommen würde. Ich habe da ganz, ganz, ganz große Probleme. Ich weiß nicht persönlich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, außer da Hilfe zu leisten, irgendwo, wo es notwendig ist. Ich habe bei den Médecins Sans Frontières zusätzlich gespendet mit der Auflage, für diejenigen, die jetzt eigentlich total ins Hintertreffen geraten, die jetzt an der, sage ich jetzt mal, an der polnisch-weißrussischen Grenze nicht rüberkommen.
Sie teilen ja Ihre Verzweiflung mit sehr, sehr vielen Menschen hier im Land. Und gerade wenn große Krisen uns bewegen, die wir uns vielleicht auch ein bisschen machtlos fühlen, Corona-Krise, Klimakrise, jetzt der Krieg in der Ukraine, auch vor 6 Jahren die Kriege in Syrien, Jemen und so weiter. Wir haben ja eine Krise nach der anderen jetzt schon jahrelang. Da gehen wir doch wieder vielleicht ins Regionale. Geht da vielleicht die Wahrnehmung auch wieder mehr ins Regionale, weil die globalen Zusammenhänge einfach zu schwierig werden? Wird das Regionale wieder wichtiger für uns?
Das kann nicht wichtiger werden. Das Regionale ist ganz wichtig für die Identität selber der Leute. Aber die Krisen führen dazu, dass das Internationale, die internationalen Mächte, Kräfte, die wirtschaftlichen Kräfte, die sich immer mehr zusammenfügen und immer stärker werden und immer mehr die Politik insgesamt bestimmen. Ich sage etwas überspitzt, das ist jetzt Kabarett, Achtung. Die Krisen sind nur dazu da, das internationale große Finanzkapital zu stärken.
Das könnte man jetzt oder hätte man als Verschwörungstheorie werten können.
Das ist keine Verschwörungstheorie, ist eine Machttheorie, eine Machtgeschichte. In dem Moment, wo Profit das wichtigste Gut auf Erden ist, wirtschaftlich und überhaupt, wird es so weiterkommen. Das ist keine Verschwörung von irgendwelchen bösen, hinterhältigen Mächten, sondern in dem Moment, wo nicht der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, wird es weiterhin so gehen. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal zu einer ganz großen Krise kommt, die diese Verhältnisse stürzt.
Gerade auch mit dem, was Sie jetzt beschreiben, sehen Sie die Zukunft eher regional oder global?
Letztlich beides. Also wir kriegen zum Beispiel die Klimakrise nur international geregelt. Wir kriegen auch Frieden auf Erden nur international geregelt. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Regionale, mit Menschen zusammen zu sein, die Dialekte pflegen, finde ich zum Beispiel sehr wichtig, weil Dialekte viel plastischer, viel vitaler sind als eine Hochsprache. Das finde ich alles ganz wichtig, aber ich möchte da keinen Gegensatz machen, sondern das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das zusammenkommt. Im Moment klafft es, glaube ich, eher auseinander.
Dann bleiben wir positiv und nehmen das als Ihr Schlusswort. Christian Petzold, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Bitteschön, ich bin froh, dass ich bei Ihnen sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.